Sicher bringst du mich ans Land, haben wir gerade gesungen auf Englisch. You will carry me safe to shore. Sicher ans Land. Das hat auch Paulus erlebt in der Geschichte, die wir gerade gehört haben und von der ich finde, dass sie eine der spannendsten Sturmfahrtgeschichten in der Bibel ist. Habt ihr schon mal eine richtige Sturmfahrt erlebt? Einige nicken. Ich auch. Erst vor kurzem, zusammen mit Katrin, sind wir nicht etwa mit solchen kleinen Kajaks, sondern mit einer Fähre gefahren von Südschweden auf die dänische Insel Bornholm. Und das waren die Sturmtage, die man auch hier in Norddeutschland gespürt hat. Zweimal, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, ist die Fähre abgesagt worden, weil es zu sehr gestürmt hat. Und dann ist die schon abgesagte Fähre dann doch wieder angesagt worden und wir sind schnell rauf. Und dann haben wir aber eine wirklich richtige Sturmfahrt erlebt, so heftig, wie ich es vorher noch nie erlebt habe. 3,5 Stunden lang Achterbahnfahrt, rauf, aber richtig rauf und dann entsprechend wieder runter und nach links und rechts. Also das war schon heftig. Es hat sicherlich keine Gefahr für Leib und Leben geherrscht, sonst wäre die Fähre nicht abgefahren. Aber dafür bestand umso mehr Gefahr für Magen und Darm. Und ich kann euch sagen, dass es auf dieser Fähre außer des Motorgeräusches sehr still gewesen ist. 3,5 Stunden. Der Apostel Paulus hat 14 Tage in so einem Sturm verbracht, mit der ganzen Schiffsbesatzung und den vielen Leuten, die dabei waren. Fast 300 Leute waren da an Bord. Und es war eben nicht eine moderne Fähre, sondern ein antikes Segelschiff, das vielmehr noch den Elementen ausgeliefert ist. Sehr spannend. Der Bericht über diese Fahrt zeigt uns ja aber auch jede Menge antike Seemannskunst, Seefahrtskunst, mit ihren Mitteln und ihren Grenzen. Und das finde ich nun auch wieder spannend. Uns sind ja jede Menge nautische Begriffe begegnet. Also Begriffe, die wir gut kennen und andere, die wir vielleicht nicht so richtig kennen. Ankerlichten, Vorsegel setzen, das hat man schon gehört. Den guten Südwind nutzen, in den gefährlichen Nordost geraten, abtreiben. In die Syrte geraten, die große Syrte, das war die Befürchtung, dass sie dahin abgetrieben werden. Die große Syrte ist eine ganz große Meeresbucht vor Libyen, die deshalb gefürchtet ist, weil es so viele Untiefen und Sandbänke darin gibt. Das Beiboot ablassen und noch viele andere Begriffe. Ich habe den Text aber deshalb ausgewählt, weil da so oft Anker erwähnt werden. Und interessanterweise gibt es in der ganzen Bibel nur noch eine weitere Stelle, in der ein Anker vorkommt, nämlich die Bibelstelle, die wir ganz am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Jetzt bin ich mir nicht sicher und habe dich vorher nicht gefragt, Daniel, hast du die vielleicht mit rauskopiert aus dem Programm? Diese eine Bibelstelle vom Anfang? Nö, dann werde ich sie gleich sowieso nochmal nennen. Also Anker. Jetzt kommt aber gleich der Anker, Daniel. Da hat man ja automatisch ein Bild vor Augen, wenn man das Wort Anker hört. Nämlich dieses Bild. Das ist das, was man sich unter Anker sofort vorstellt. Das große Eisending mit den zwei Armen, die dann auch noch Widerhaken haben und in der Mitte oben am Schaft eine große Querstrebe und darüber dann noch den Ring, durch das das Ankertau oder die Ankerkette geführt wird. Hier ist dieser Ring sogar in Herzform gemacht. Das ist so der Klassiker von einem Anker. Es hat schon damals in der Antike und erst recht heute noch ganz andere Formen gegeben. Und ich glaube, so ein Anker wird heute nur noch selten eingesetzt. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Ein Anker wird ausgebracht, damit das Schiff so gut wie möglich an Ort und Stelle gehalten wird. Und zwar nicht im Hafen. Im Hafen, da kann man das Schiff ja mit Tauen an Land befestigen, sondern auf See. Sehr oft auf See kurz vorm Hafen, damit man, wenn das Land wenn das Wasser einfach zu flach ist, um mit dem Schiff da ranzufahren, dass man etwas weiter vorher ankern kann und dann mit Beibooten ranfahren kann. Oder aber, wenn das Land felsig ist und man da mit dem Schiff gar nicht ran kann. Denn da würde ja die Gefahr bestehen, dass das Schiff zerschellt. Und das ist ganz besonders in einem Sturm wichtig, dass das Schiff vorher festgehalten wird, bevor es auf die Felsen aufläuft. Und genau das hat die Geschichte gezeigt, die wir gerade gehört haben. Zuerst ist da ein Treibanker ausgeworfen worden. Damit ist das Schiff noch nicht festgesetzt. Mit dem Treibanker wird einfach das Abdriften verlangsamt. Der Treibanker, der hatte mit Sicherheit nicht so eine Form, sondern das war vielleicht eher sowas wie ein großer, schwerer Stein, der dann über den Meeresboden schlurrt und auf diese Weise das Abtreiben des Schiffes verlangsamt. Aber dann sind ja gleich 4 große Anker ausgebracht worden in dieser Geschichte, um das Schiff richtig festzuhalten, um zu verhindern, dass es auf die Klippen aufläuft und dort zerschellt. Und das ist die Hauptfunktion eines Ankers. Die Spitzen bohren sich durch den Zug von selbst in den Meeresboden ein und geben so dem Schiff Halt, halten das Schiff fest. Vor einem Jahr haben wir uns in Schweden diesen kleinen Anker da gekauft. Ist nicht ganz leicht, den kann ich nicht lange so halten. Das ist ein Klappanker. Der hat den Vorteil, jetzt ist da ein bisschen Sand, nee, das ist das Ding dazwischen. Man kann ihn klein zusammenklappen, so nimmt er wenig Platz weg. Man könnte ihn tatsächlich auch auf einem Kajak mitnehmen. Aber wenn man ihn dann runterlässt, dann sind da gleich 4 solche Haken, mit denen sich der Anker festhaken kann. Einfach durch den Zug schiebt er sich selber rein in den Meeresboden oder in den See oder Flussboden. Noch Sand dran. Ich habe das geübt in der Sandkiste. Diesen Anker, den haben wir gefunden auf einem schwedischen Gårdsloppis. Das ist ein Hofflohmarkt. Der wurde also nicht mehr gebraucht und ist deshalb billig verscherbelt worden. Ehrlich gesagt, brauchen tun wir den auch nicht. In einem Kajak kann man einen Anker eigentlich nicht gebrauchen. Was soll man damit? Das Kajak ist immer leicht hochzuziehen. Da braucht man keinen Anker. Aber wir haben uns gedacht, vielleicht können wir den nochmal im Gottesdienst einsetzen und haben ihn gekauft. Also wir brauchen ihn nicht, aber auf einem richtigen Schiff, da ist der Anker ein Muss. Auf einem richtigen Schiff ist der Anker ein ganz wichtiges Bordmittel, das man dabei haben muss. Keine Fahrt ohne Anker. Und dann ist es wohl kein Wunder, dass der Anker zum Zeichen geworden ist, zum Symbol, sogar für den christlichen Glauben. Ist er noch da? Ja. Das mag ein bisschen damit zu tun haben, dass der Anker, so wie er klassisch aussieht, ein bisschen an ein Kreuz erinnert. Aber vor allem ist er ein Symbol geworden durch seine Funktion. Der Anker gibt festen Halt. Der Anker schützt ein Schiff vor dem Auflaufen auf Felsklippen im Sturm. Der Anker ermöglicht eben auch den Kontakt mit dem Land, wenn man nicht ganz ans Land ranfahren kann mit dem Schiff. Und darum ist der Anker ein Bild für die Hoffnung geworden. Das haben wir am Anfang des Gottesdienstes gehört. Die Hoffnung ist wie ein fester und sicherer Anker. Aber jetzt ist wichtig, das richtig zu verstehen. Die Hoffnung ist nicht etwa der Ersatz für den Anker. Also so nach dem Motto, ich hoffe mal, dass alles gut geht, ich hoffe mal, dass kein Sturm kommt, ich hoffe mal, dass ich nicht in irgendwelche Klippen gerate, ich hoffe mal, dass meine Lebensfahrt problemlos verläuft, dass ich in meinem Leben keinen Schiffbruch erleide, dass ich ohne Schaden, dass ich ohne Verlust meine Ziele erreiche. Aber diese Sorte Hoffnung, die ist nichts anderes als Blauäugigkeit. Das ist naiv, so zu hoffen. Denn ein Leben ohne Sturm, das gibt's gar nicht. Das ist nicht zu erwarten. Wenn du mit so einer Hoffnung unterwegs bist und dann der Sturm kommt oder wenn du dann in Untiefen gerätst, wenn dann doch gefährliche Klippen dein Lebensschiff bedrohen, was hast du dann in der Hand? Wenn du nur so eine vage Hoffnung hast, ich hoffe mal, dass alles gut geht. Dein Hoffen, dass alles gut geht, das wird dann vom Sturm verweht. Solche Hoffnung ist nicht sturmfest. Jetzt will ich einmal kurz innehalten und mich selber fragen, ist das nicht ein bisschen klischeehaft gesagt von mir? Also wenn ich das in einem Jugendgottesdienst sage, dann klingt das ja so, als ob die jungen Leute eher naiv durchs Leben gehen und wir Älteren, wir sind die sturmerprobten Seebären. Tatsächlich leben wir in einer Zeit, in der es oft genug genau umgekehrt aussieht. Es sind die jungen Leute, die sich viel mehr Sorgen um ihre Zukunft machen, Sorgen um ihre Lebensfahrt, als wir. Und es sind die jungen Leute, die uns sagen, was seid ihr naiv gewesen all die vielen Jahre und habt gelebt nach dem Motto, wird schon gut gehen. Und jetzt haben wir den Sturm, jetzt haben wir die Feuersbrunst, jetzt haben wir die Überflutungen. Die Bibel vergleicht die Hoffnung mit einem Anker. Das ist erstmal ja nur ein Bild. Der Anker gibt festen Halt und die Hoffnung tut es auch. Aber welche Hoffnung ist denn gemeint in der Bibel und wie gibt sie denn überhaupt Halt? In unserem Eingangswort kam noch ein zweites Bild dazu und das ist ein etwas kompliziertes Bild. Jetzt lese ich noch mal ganz. Im Hebräerbrief in Kapitel 6, da steht: An der Hoffnung haben wir einen sicheren und festen Anker, der hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. Also das Bild vom Anker, das ist einigermaßen gut zu verstehen. Aber was ist denn das, das Innere hinter dem Vorhang? Das ist doch ein ziemlich schleierhaftes Bild, oder? Tatsächlich ist es ein super Bild, ein wunderbares Bild, weil etwas ganz Bestimmtes damit gemeint ist. Der Tempel in Jerusalem, der hatte mehrere Bereiche. Es gab einen Vorhof, in den durfte jeder. Es gab einen heiligen Bereich, den nur noch die Priester betreten durften. Und es gab das sogenannte Allerheiligste. Das war der innerste Raum, der von niemandem mehr betreten werden durfte. Und dieser innerste Raum, das Allerheiligste, war durch einen schweren Vorhang von den anderen Bereichen getrennt. Nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr dieses Allerheiligste betreten und auch erst, nachdem er sich umständlich kultisch gereinigt hatte durch Opfer und Gebet. Und wenn er dann dieses Allerheiligste betreten hat, dann war seine Aufgabe dort, ein Opfer zu bringen für die Sünden des ganzen Volkes. Also das Allerheiligste, vor dem dieser Vorhang hängt, das war sowas wie die Herzkammer der Gegenwart Gottes. Aber gerade diese Herzkammer der Gegenwart Gottes, die war unnahbar, da durfte keiner ran. Nur der hohe Priester und nur einmal im Jahr. Und dann erzählt uns die Bibel, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da ist der Vorhang im Tempel zerrissen von oben an bis unten aus. Und das soll heißen, als Jesus sein Leben für uns eingesetzt hat, da gab es nichts Trennendes mehr zwischen uns Menschen und Gott. Jesus hat diese Trennung aufgehoben, er hat sie sozusagen zerrissen. Ja, wirklich, Gott ist heilig, eigentlich unnahbar. Aber wer seine Hoffnung auf Jesus setzt, der hat damit einen Anker, der hineinreicht bis ins Innere hinter den Vorhang. Also der hat eine Hoffnung, mit der er mitten im Herzen Gottes seinen Ankerplatz gefunden hat. Ich finde, das ist ein tolles Bild. Ich kann mir gar nichts Schöneres vorstellen als dieses Bild. Glauben, hoffen, das heißt, einen Ankerplatz haben im Herzen Gottes, im Herzen Gottes vor Anker liegen. Jetzt können wir dieses Bild vom Anker nochmal auf seine praktische Bedeutung abklopfen. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, der Anker, der ist ein Bordmittel, den hat man an Bord bei jeder Fahrt. Und jetzt ist die schlichte Frage, hast du Jesus an Bord? Oder ohne Bild gesagt, lebst du in Verbindung, im Vertrauen auf Jesus? Unseren Anker da, den haben wir ja auf dem Flohmarkt gekauft. Der wird lange vorher schon rumgelegen haben, ein fast vergessenes Erinnerungsstück, und damit ist er am Ende verscherbelt worden. Und bei uns geht es ihm auch nicht viel besser. Wir nehmen den ja überhaupt nicht mit, wenn wir Kajak fahren. Im Kajak wäre der uns nur im Wege. Also ist dieser Anker nichts anderes als ein nostalgisches Stehhummchen. Pass auf, dass dir der Glaube nicht zu so einem nostalgischen Stückchen wird, das dann irgendwo rumliegt und eigentlich gar nicht gebraucht wird. Hat mal irgendeine Funktion gehabt, aber mittlerweile bedeutet er eigentlich nichts mehr. Das Wort Tradition bedeutet ja immerhin, dass man etwas mit sich trägt. Aber lass deinen Hoffnungsanker nicht in irgendeiner Ecke im Schiffsrumpf vergammeln. Hab den auch wirklich zur Hand auf deinem Lebensschiff. Sonst kannst du ihn nicht finden, wenn es wirklich drauf ankommt. Und dann bist du nicht mehr handlungsfähig, wenn der Sturm kommt. Und was tun, wenn es wirklich drauf ankommt? Ich habe ja eben erzählt, was der Anker macht, das macht er ganz von selber, da kannst du nichts dran tun. Der gräbt sich von selbst durch den Zug in den Boden ein und gibt so festen Halt. Ja, so ist das bei Jesus auch. Was Jesus für uns tut, daran kannst du nichts machen, das tut er für dich, du kannst das ja gar nicht selber tun. Aber man muss den Anker schon einsetzen. Man muss ihn auch wirklich in die Wellen werfen, sonst nützt einem der Anker auch nichts. Ihn einfach an Bord zu haben, das hilft dann auch nicht. Und so ist es mit dem Hoffnungsanker Glauben auch. Glaube erfordert Einsatz. Glaube erfordert Vertrauen. Halt gibt Jesus dir, wenn du ihn dann auch in den aufgewühlten Wellen die Verbindung zum Boden, zum Grund, zu Gottes Herzen herstellen lässt. Und wenn Jesus das für dich tut, dann hast du die Hände frei an Bord für das, was dran ist. Fest verankert sein, Halt finden, wenn es stürmt. Das ist ein guter Gedanke. Das will jeder von uns. Aber was ist eigentlich, wenn die See sich beruhigt und wenn eine frische Brise zum Aufbrechen lockt? Dann ist der Anker doch eigentlich ein ärgerliches Hindernis, oder? Und ist das mit dem Glauben vielleicht genauso? Ist der Glaube was, was dich nur festlegt, was dich festhält in einer bestimmten Lebensform oder vielleicht sogar an einem festen Ort? Gehört zum Leben nicht dazu, dass man sich bewegt? Gehört zum Leben nicht der Aufbruch zu neuen Ufern dazu? Keine Sorge, der Glaube gibt dir Halt, aber er bremst dich nicht aus. Zum Glauben gehört nämlich auch in Bewegung sein und aufbrechen. Und das Herz Gottes, das lässt sich nicht nur in Ederecht finden. Das lässt sich auch woanders finden. Das Herz Gottes, das lässt sich nicht nur in der Lebensweise der Großeltern finden, sondern auch in andere Lebensweise. Es lässt sich sogar nicht nur in der EMK finden, auch wenn es mir schwerfällt, das zu sagen. Du darfst ruhig aufbrechen. Du darfst sogar ausbrechen. Aber wenn du das machst, dann hab den Anker dabei auf deiner Lebensreise. Lass den Glauben nicht bei Opa und Oma liegen. Oder wenn du selber Opa und Oma bist, lass den Glauben nicht da liegen, wo immer alles war, wie schon immer ist. Wo alles ist, wie schon immer gewesen ist. Zum Glauben gehört Aufbruch dazu. Aber wenn du aufbrichst, dann nimm die Hoffnung auf Jesus mit. Dann findest du Halt auch an neuen Orten. Jetzt käme eigentlich Amen. Aber ich muss noch einen Nachklapp bringen. Wer gut zugehört hat bei der Geschichte, die ich vorgelesen habe, der hat ja gemerkt, am Ende der Geschichte, da haben die Leute die Ankertaue gekappt und die Anker liegen lassen. Was mache ich damit als Prediger? Das passt nicht so nahtlos rein in den Gedankengang, den ich bis jetzt weitergegeben habe. Und ich finde, da steckt doch was ganz Wichtiges drin. Warum haben die das überhaupt gemacht, dass sie die Ankertaue gekappt und die Anker liegen lassen haben? Hat jemand eine Idee? Sag mal laut. Die haben Paulus geglaubt. Der hat ja das sozusagen angeordnet. Aber warum eigentlich? Hat jemand eine Idee?
Die See wollen wir
nicht. Du hast spannende Ideen. Ja, das wäre noch was. Es ist ein Problem da gewesen. Und dieses Problem hat dazu geführt, dass sie die Ankertaue kappen mussten. Sie wären da sonst gar nicht weggekommen.
Ich habe es ja geübt in der Sandkiste. War gar nicht so leicht, weil der Sand sehr fest war in der Sandkiste durch den vielen Regen und dann war es getrocknet.
So ein Anker funktioniert nur, wenn der Meeresboden eben Sand oder Schlick ist. Dann kann sich der Anker da eingraben durch den Zug auf dem Schiff. Und dann kann man ihn auch leicht wieder lösen, wenn man durch Wind oder Ruder ein Stück zurückfährt, dann kommt der raus und man kann den Anker lichten. Die Insel Malta, wo die Leute vor Anker lagen, ist eine Felseninsel. Die Anker müssen sich verkeilt haben in den Felsen. Da kommt man nicht mehr los, das kriegt man nicht mehr hoch. Und darum haben sie die Ankertaue gekappt. Und ich finde, da steckt doch ein ganz wichtiger Gedanke drin. Nämlich der, dass nicht jeder Anker ein Hoffnungsanker ist und nicht jeder Ankergrund ein Glaubensgrund ist. Das kann uns auch passieren, dass wir wo festsitzen, wo es überhaupt nicht gut für uns ist und wo wir nicht bleiben können. Und doch festgehalten werden, weil so ein Anker sich eben verkeilt hat. Es gibt Lebensweisen, es gibt Lebensumstände, die uns so festhalten, dass wir nicht mehr weiterkommen. Und dann ist es wichtig klarzustellen, das ist kein Glaubensanker, der mich hier so festhält, der mich in einer schlimmen Situation festhält. Da gilt es zu kappen. Das kann nicht Jesus sein, der uns alle Freiheit nimmt und uns abhängig macht, sondern Jesus, der hilft uns, dass wir Halt finden, ohne dass er uns das Leben unmöglich macht. Was so ein Anker ist, der sich so verkeilt und wo mein Leben nicht mehr vorwärts geht, da gilt es, mutig den Anker zu kappen und neu auf Jesus zu setzen und mit ihm auf dem Weg zu sein. Amen.